herzlich willkommen heute zur Episode 41. Raus aus der ewigen Dauerkrise mit dem Denken von morgen, die Probleme von heute lösen. Dieses großartige Buch ist von Maren Urner und den Tipp habe ich wieder bekommen von Peter Kusel, ein altbekannter Leseoptimist hier bei mir im Podcast. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Angela, grüß dich.
Sag drei Sätze zu dir und dann steigen wir gleich ins Thema ein.
Ja, gerne. Also zuerst mal natürlich, wie ich es glaube immer mache, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir heute mal wieder brainstormen darf. Mein Name ist Peter Kusel, bin 42 Jahre alt, bin Partner der Birkmeier & Kusel Steuerberatung. Mittlerweile sind wir Unternehmensgruppe mit 130 Mitarbeitern auf drei Kanzleien verteilt. Und ja, mir macht es jeden Tag aus Neue Spaß, mit Partnern und Mitarbeitern zusammen den täglichen Herausforderungen der Steuerberatung und unseren Mandanten gerecht zu werden.
Ja, genau. Und dabei bist du dann der Berufsphilosoph, der in die Kanzlei immer die neuen Gedanken reinbringt und auch bei mir. Ich muss ja dazu sagen, du hast mir zu meinem Adventskalender letztes Jahr, den ich ja Impulskipferl genannt habe, deine persönliche Frage geschickt. Und es war für mich die totale, ich nenne es mal Stolperfrage, nämlich: Glaubst du, das Leben verstanden zu haben? Und ich dachte im ersten Moment, was ist das für eine bescheuerte Frage im Sinne von, die kann man ja gar nicht sinnvoll beantworten, weil wer Ja sagt, ist entweder der Papst oder Donald Trump. Und selbst da hätte ich die Zweifel, dass sie das beantworten können. Aber ich fand es dann wieder gut, weil es bringt einen so ins Stolpern, dass ich da mal das Buch, weil du hast ja geschrieben, dass das aus diesem Buch kommt, muss ich lesen, weil der oder die das geschrieben hat, hat was zu sagen. Deshalb von mir gleich die Frage zu Beginn, wie bist du denn auf das Buch gekommen?
Also zunächst einmal, mir ging es natürlich genauso wie dir, ich glaube, das ist ja gleich auf den ersten ein, zwei Seiten, ja, diese Frage gelesen habe, hat es mich auch erstmal erschlagen mit einem kleinen Schmunzeln, aber natürlich mit Nachdenken. Wie ich da drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube sogar, wie ich glaube auch beim letzten Buch, dass die KI bei Amazon mir da einen Streich gespielt hat und das aus meinen vorherigen Rezensionen mir vorgeschlagen hat.
Super. Also dafür bin ich Amazon dann doch immer wieder mal dankbar. Also mir geht's genauso. Ich kann immer gar nicht aufhören, da vom Buch zu klicken und mir die dann auch zu kaufen. Also für mich mal so zusammengefasst, wichtigste Erkenntnis im Buch: Alles beginnt im Kopf. Und sie sagt dann, das ist gut und schlecht. Gut, weil wir es in der Hand haben, was wir denken, fühlen, wie wir handeln. Und schlecht, weil unser Gehirn ein faules Gewohnheitstier ist, das evolutionär bedingt den ressourcenschonendsten Gedankenweg wählt. Und was ich aber großartig finde, dass Maren dann ja das ganze Buch durch aufzeigt, wie wir uns, ich sage es jetzt mal, von der dunklen Seite der Macht abwenden und unser Verhirn vernünftig einsetzen können. So, wo siehst du für dich deine Highlights? Was hast du so alles rausgezogen aus dem Buch?
Naja, zuerst mal, wie du ja auch selber sagst, sie sagt ja auch gleich am Anfang, ich glaube im englischen Zitat, it's all in your head. Und was ich auch nur sehr, sehr inspirierend fand, glaube am Anfang im Klappentext, dieses Zitat, dass unsere, ich kann es nicht mehr wortwörtlich geben, unsere Generation erstmalig merkt, dass wir mit unserer inneren Einstellung auch äußere Themen unseres Lebens sagen wir, beeinflussen können. Hört sich natürlich erstmal nach riesen viel Chaka-Chaka an, aber wenn man das dann so durchs Buch liest und wie du eben sagst, sieht, und das ist für mich eigentlich die größte Erkenntnis, in was für alten Denkmustern wir ja wirklich evolutionsbedingt noch festhängen und die einfach überhaupt nicht mehr zu unseren momentanen Herausforderungen passen. Das war für mich so das augenscheinlichste Aha-Erlebnis in diesem.
Ja, ist mir auch so gegangen. Und beim letzten Podcast Influence ist mir das ja schon klar geworden. Sie bringt es nochmal aus anderen Perspektiven und das fand ich super interessant und auch ergänzend. Für mich war das Highlight in dem Buch ist eigentlich für mich, dass es so eine Art Kopfrüttler ist, weil ich weiß gar nicht, ich kenne die Maren ja nicht, aber dadurch, wie sie ihren eigenen Denkprozess beschreibt, während sie das Buch schreibt, hatte ich ganz oft das Gefühl, sie steht vor mir, schüttelt mich an den Schultern, ich nenne deswegen das Buch auch Kopfrüttler, ruft dabei, denk nach, mach was draus, was bedeutet das für dich? Und ich habe eine Beziehung beim Lesen zu ihr aufgebaut, was ich, glaube ich, in dieser Form noch nicht gekannt habe. Und insofern ist es großartig, das Buch zu lesen, wie sie dann auch beschreibt, sie nennt es ja dann vom statischen Denken zum dynamischen Denken zu kommen.
ist der interessante Aspekt. Kommt mir jetzt auch gerade so, wie du es sagst, gebe ich dir vollkommen recht, durch das, dass die Maren jetzt nicht so mit dem moralischen Zeigefinger hantiert und ja auch viel von sich selber oder auch, wie sie selber auf diese Gedanken kommen ist, erzählt, nimmst du das noch mehr für bare Münze, als wenn es du ein rein wissenschaftliches Buch da dazu zur Hand nimmst. Das ist mit Sicherheit eine der ganz großen Stärken von ihrem Erzählstil.
Das muss man alle auch dazu sagen, im positiven Sinne. Sie ist ja Wissenschaftlerin, also sie kommt von der Wissenschaftsseite, hat natürlich alles, was wir jetzt auch hier anreißen an Themen, wird im Buch mit Studien belegt. Das sind Fakten, die sie da heranzieht. Und sie zeigt eben auf, und damit würde ich gerne einsteigen, bei diesem statischen Denken, die drei Irrtümer, die uns als Menschen einfach begleiten oder die Menschen mit statischem Denken einfach so drauf haben. Und da bringt sie richtig gute Beispiele und auch Denkanstöße. Also Irrtum Nummer eins, die Wunschvorstellung Objektivität.
Ja, das Buch war ja schon ein bisschen länger her, also habe ich es jetzt natürlich auch nochmal vorbereitet, sagen wir, für unseren heutigen Termin.
Ja.
Und das mit Objektivität, da habe ich mich schon beim ersten Mal jetzt auch nochmal selber dabei ertappt. Ich für mich selber habe immer gedacht, ich versuche Sachen objektiv zu betrachten. Und ich glaube, aus einem letzten Podcast weißt du ja auch, dass ich ein großer Fan von Quantenphysik bin. Und da geht es ja überall in die Richtung. Eine Objektivität gibt es nicht. Und vielleicht muss man es eher, es geht immer um Blickwinkel. Es geht darum, wie siehst du was und wie kannst du andere Seite davon sehen. Und das mit diesem Gedanken, dass man objektiv auch nur ansatzweise sein kann, da räumt sich gleich, ich glaube, gleich der erste Punkt mal richtig auf. Und das ist eigentlich ein sehr befreiendes Gefühl, sage ich mal, wenn das einem bewusst wird. Muss
Ja.
nicht objektiv sein, weil es geht nicht, aber man muss halt die Blickwinkel, und das zieht sich auch durch das erste Kapitel durch, einfach nüchtern auch andere Blickwinkel zum Akzeptieren. Und das fand ich auch einen ganz interessanten Insight.
Also das finde ich auch total wichtig und bewegend, dass man sich klar wird, die eigene Objektivität, die geglaubte Objektivität ist immer nur eine Kombination aus persönlicher Wahrnehmung, Erfahrungen, wo stehe ich gerade, und es kann und ist zwangsläufig immer eine andere Sichtweise als die von wem anderen. Also, dass man das eben nicht so nach vorne hängt und sagt, das, was ich glaube, und dann stimmt ja wieder Glaube, das wäre die Wahrheit. Das gibt es einfach nicht. Und das sich zu verinnerlichen, das ist schon mal der erste Schritt, weg vom statischen Denken eben zu kommen und zu sagen, mir ist klar, dass meine Sichtweise meine ist und nicht die allgemeingültige. Also das fand ich gut. Ja.
Kommt mir gerade eine interessante Analogie auf, weil es kommt ja auch im Buch oder auch vielleicht später, dass sie ja immer so versucht, irgendwo Wissenschaft mit Gefühlen zu verbinden, sage ich jetzt einmal. Und ich habe vor einem halben Jahr, glaube ich, im Urlaub, habe ich ein total tolles Buch vom Desmond Tutu und vom Dalai Lama gelesen. Ich glaube, Buch der Freude oder so heißt es. Also unglaublich inspirierend, wenn du siehst, wie zwei solche Männer miteinander umgehen und was die für einen Blick auf die Welt haben. Und da gibt es eben 8 Säulen des Glückes, und eine Säule davon ist auch, das heißt wirklich Blickwinkel. Das fand ich dann interessant, wie sich dann ihre wissenschaftliche Erkenntnisse mit ja eigentlich Jahrtausende alten Wissen von so großen Männern irgendwo, wo auch wieder eins gibt. Also da kommt man eigentlich immer wieder auf den gleichen Trichter, wie man bei uns so schön sagt.
Ja, alles ist gut. Den Buchtitel muss man mal noch aufschreiben. Das packe ich hier in die Shownotes. Das ist total interessant. Also sowas lese ich
Also
dann ja auch
mega Buch,
gerne.
absolut mega Buch. Gebe
Ja,
ich gerne.
genau. So, und dann kommt aber Irrtum Nummer zwei ins Spiel. Das darf man nämlich nicht verwechseln mit Irrtum Nummer eins. Also zum einen, es gibt keine persönliche Objektivität, es gibt keine objektive Sichtweise. Was es aber schon gibt, sind Fakten. Und Irrtum Nummer zwei ist die Verwechslung von Meinungen und Fakten. Und das war für mich ein großartiges Kapitel, weil wir ja gerade auch in einer Welt leben, die davon bestimmt wird, dass Meinungen und Fakten gerne verwechselt werden. Und das fand ich nochmal richtig wichtig, dass uns klar wird. Natürlich hat jeder ein Recht auf seine Meinung, überhaupt keine Frage, aber es hat nicht jeder ein Recht auf seine eigenen Fakten.
Zum einen das, als dass man das überhaupt mal ja sich bewusst wird, dass es auch, wenn du jetzt, das ist gar keine Medienschelte, aber wenn du in Medien bestimmte Informationen kriegst, dann sind es ja auch oft Meinungen zum bestimmten Thema. Und ich glaube, darüber hatten es wir auch schon. Wenn du dann, das ist natürlich manchmal anstrengend, dass du versuchst, hinter diesen Meinungen auch die Fakten zu suchen. Aber es gibt mittlerweile so viele tolle Möglichkeiten, um wirklich tiefer zu graben. Es kostet halt Kraft. Es kostet Kraft, sich in der Thematik einzuarbeiten. Aber ich glaube, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir auch kurz über den Hans Rosling geredet, wie der Meinungen mit Fakten hinterlegt hat, wo einfach unglaublich, sagen wir, inspirierend und toll sind zum Sehen, dass manche Sachen vielleicht doch nicht so schlecht sind, wie sie durch ihre Meinung gemacht werden.
Ja, genau. Und dass es eben dieses Hinterfragen bedarf, damit,
Genau.
dass man nicht immer die erste Aussage für wahr hält oder für Fakten oder weil es in der Zeitung steht, das ist ja immer dieser Spruch von Oma und Opa früher, ne? Wenn, so Bild, das war so dieses, das waren Streitgespräche, ich komme ja so ein bisschen aus der linken Ecke mit meinen Eltern und Großeltern und dann kam immer, ja, wenn du gefragt hast, ja, woher weißt du das denn? Ja, steht in der Bildzeitung, hallo? Muss stimmen, da habe ich mich daran erinnert gefühlt, weil genau
Ja.
diese Einstellung ist. Und das beschreibt sie dann ja auch einfach nochmal gut. Ja, das kostet Mühe und unser Hirn ist nun mal faul, will keine neuen Wege, also von sich aus erstmal keine neuen Wege gehen. Und da müssen wir uns immer wieder dazu zwingen. Und das finde ich auch gut, wie sie es beschreibt, weil sie auch nicht von sich behauptet, in jeder Situation immer perfekt zu reagieren und das Richtige zu denken oder auch zu fühlen und dann einfach sich immer wieder auf den Prüfstand stellen. Das kostet Kraft, das kostet Zeit, aber es ist es einfach wert. Ja.
Ja, und vor allem, wie du sagst, unser Gehirn ist der Gewohnheit. Es hat ja wirklich wortwörtlich so genannt, fand ich auch ganz witzig, den Ausspruch. Zum einen, weil es ja, ich bin jetzt kein Biologe, aber biologisch auch, sagen wir, sehr, sehr viel Energie kostet, wenn wir uns, sagen wir, auch gedanklich anstrengen. Und wie hat sie da wortwörtlich gesagt, weil unsere Gewohnheit uns bis hierhin gereicht hat. Irgendwie so hat sie es beschrieben. Und ich glaube, darüber sind wir uns mittlerweile alle einig, dass es halt in manchen Bereichen unseres Zusammenlebens jetzt halt nicht mehr reicht und wir wirklich einfach neue Wege finden müssen. Und deswegen muss man, glaube ich, diesen inneren Schweinehund in den Gedanken einfach auch überschreiten oder bekämpfen, so rum würde ich sagen.
Ja, genau. In dem Kapitel, da habe ich mich sehr amüsiert einerseits und andererseits auch wieder an die eigene Nase gepackt, ist dieses, unser Gehirn sucht ständig nach Erklärungen, Sinn und Zusammenhängen. Das war mir, muss ich auch sagen, das war mir so nicht bewusst. Sie schreibt ja auch, im Prinzip ist es in unserer Denkstruktur verankert, dass wir an Magie und Voodoo-Zauber glauben. Muss man lesen? Das ist total einleuchtend. Ich fand es dann nur so witzig, weil ja, ich halte mich ja natürlich für einen also ich bin nicht gläubig und bin nicht magisch veranlagt und auch nicht esoterisch. Aber als sie dann sagt, naja, probieren wir es mal aus, ob wir hier nicht ständig irgendwie Zusammenhänge sehen wollen. Selbsttest kann jeder jetzt mal für sich selber machen. Denke an einen nahestehenden Menschen, nimm einen Stift in die Hand und schreib dreimal auf einen Block. Diesen Menschen wird heute ein Unfall passieren. Das kriegst du nicht. Also das kriege ich nicht hin. Ich würde
Ja.
mich so für verantwortlich halten, wenn dann wirklich was passiert.
Wobei da ist ja auch mit Ursache-Wirkung, das ist ja auch wieder diese Unterscheidung zwischen komplizierter und komplexer, weil bei der komplizierten sind die Ursache-Wirkung-Beziehungen sehr kompliziert und bei der komplexen, wo wir heutzutage leben, ist einfach, es gibt nicht die eine Ursache-Wirkung, sondern es ist ja eher so, ja, dass du Muster drin erkennst, dass du gewisse Regelmäßigkeiten erkennst und Erfahrungen daraus sammelst. Und das hat mich dann schon auch wieder da zum Denken gebracht, weil ja, es ist in uns drin, dass wir immer für irgendwas, was passiert, auch irgendwo eine Ursache, warum es passiert ist, finden wollen. Und das geht halt speziell heutzutage nicht immer.
Ja, genau. Und da fand ich aber nochmal gut, also das war so ein bisschen Aha-Effekt bei mir. Warum ist das so? Warum suchen wir ständig Erklärungen und Zusammenhänge? Weil, das ist evolutionsbiologisch, unser Hirn ist ständig damit beschäftigt, Vorhersagen zu treffen, weil es versucht, Ungewissheit und Unsicherheit zu minimieren. Das ist ja ein Überlebensfaktor, biologisch, dass es so ist. Und deswegen, kommt dieser Hang zu Gewohnheiten, Festhalten am Status quo, weil es unser Streben danach ist, eben Unsicherheit und Ungewissheit zu minimieren und sich das nochmal klar vor Augen zu führen. Das hilft mir sehr, so beim eigenen Hinterfragen. Deswegen finde ich das einen sehr guten und wichtigen Gedanken.
Da finde ich glaube, das ist vielleicht sogar einer der größten Impacts von dem Buch jetzt für mich persönlich, haben wir das Thema Objektivität. Ich weiß nicht, je nachdem, wie man es bezeichnet, ich glaube, seit 200, 300, 400.000 Euro gibt es einen Jahren gibt es einen Menschen, ne? Und bis vor kurzem haben ja wir wirklich, also jetzt mal evolutionsbedingt, ums Überleben kämpfen müssen. Und da war ja eine Unsicherheit vorhanden und Angst vor dieser Unsicherheit zu haben, hat uns, wie du richtig sagst, Lebens gerettet. Und jetzt, was gibt es denn wirklich noch bei uns, was unsicher ist, was uns aber das Leben kosten könnte? Das gibt es ja de facto, also ist jetzt, aber du weißt, was ich meine. Und das mal sich bewusst zu machen, dass dieses alte Denkmuster, was wir haben, das einfach aus Jahrhunderten oder Hunderttausenden von Jahren existiert, dass das heutzutage eigentlich kompletter Schmarrn ist, wie man bei uns so schön sagt.
Ja, genau. Und wie es uns eben, wie wir ja heutzutage sehen, gleichzeitig immer noch so gefangen hält, sage ich jetzt mal, dass wir eben dass wir Unsicherheit nicht ertragen. Das kommt da richtig gut rüber und das hat mich echt da nochmal so kopfrüttlermäßig hier aufgeweckt. Irrtum Nummer drei, den sie dann noch nennt, und dann können wir auch schon in die Auflösung, ins Auflösungskapitel vom dynamischen Denken kommen, ist dann noch Trennung von Herz und Verstand. Und also bei dem Kapitel habe ich mich dann am Anfang, also auch in der Auflösung später, unglaublich amüsiert, weil erstens alle Denkprozesse finden natürlich im Gehirn statt und das Gehirn sorgt ja auch dafür, dass es, sage ich mal, durch diese Botenstoffe und so weiter, chemischen Prozesse, dass es Gefühle auslöst. Das heißt, es ist eigentlich Quatsch zu sagen, es gibt ein Herz und ein Hirn, ein Denken und ein Fühlen, sondern alles findet im Kopf statt. Das sind wir wieder bei diesem, alles findet im Kopf statt. Und da finde ich das so, ja, charmant und witzig zu sagen, okay, damit wir da mal ein bisschen uns dran gewöhnen, hör mal auf, ständig von Herzensangelegenheit zu reden. Warte mal, das muss ich suchen, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, genau. Also wenn man all diese Sprüche, wo Herz drin vorkommt, mal mit Hirn sprechen, also Hand aufs Hirn, lasst uns oft öfter über Hirnangelegenheiten sprechen, ohne dass uns das Hirn in die Hose rutscht. Also das wird mich ganz garantiert den Rest meines Lebens im positiven Sinne verfolgen, dass man da auch sprachlich drüber nachdenkt und das Beste ist dann die Grußformel in mit hirnlichen Grüßen zu beenden.
Wobei, das ist ein der wenigen Punkte, wo ich nicht ganz mit ihr konform gehe. Also jetzt fernab davon, ihr das irgendwie wissenschaftlich zu bezweifeln, aber liegt vielleicht irgendwo in meinem Naturell, dass für mich das Herz schon auch noch sehr, sehr entscheidend ist. Ich weiß, was sie damit sagen wollte, aber sie sagte dann, glaube ich, auch am Ende des Buches auch diese Blue-Marble-Analogie. Wenn du von außen auf was draufschaust, dann ist es eben mehr als die Einzelteile. Und ich glaube, dass das einfach beides untrennbar miteinander verbunden ist.
Und ich denke, so meinen Sie es ja auch, also dass das einfach, na, oder was ist, sie schreibt es tatsächlich auch, den Satz habe ich mir nämlich notiert dazu. Jeder Gedanke verändert unser Gehirn, eben weil jeder Gedanke verschiedene Prozesse im Gehirn ist. Das ist halt einfach mal so ein, ist mal vom wissenschaftlich in Anführungszeichen chemischen Prozessdenken her, findet halt alles in unserem Kopf und ausgelöst durch unser Hirn statt. Und insofern ist Herz und Hirn schon eins, aber natürlich ist Fühlen mehr als nur ein, ich habe da mal einen Gedanken.
Deswegen weitere Shownotes, schön, wenn ich unterbreche. Von Ulrich Warnke habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, Quantenphysik und Spiritualität hört sich jetzt super abgehoben an, aber ist total toll zum Sehen oder wissenschaftlich zum Bewiesen zum Bekommen, wie eben alles miteinander zusammenhängt. Deswegen vielleicht auch für manchen interessantes Buch zur Abendlektüre.
Ja, sehr gut. Auch schick mir das nochmal, das kommt in die Shownotes. So, und jetzt geht es natürlich darum, dass wenn wir das statische Denken loswerden wollen, wenn wir zum dynamischen Denken kommen, wie geht das? Und Ihre Grundfrage, die sich dann durch dieses Kapitel zieht, finde ich auch sehr gut. Die kann man sich wirklich immer wieder fragen. Das erste heißt eben, worum geht es wirklich? Und die Folgefrage, noch spannender finde ich, ist, und was, wenn wir es wirklich wollen? Total gut.
Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wenn man bedenkt, wie wir beim ersten Podcast angefangen haben, jetzt dann ja wirklich über die großen Themen reden, macht das richtig, richtig Laune mit dir. Wie du sagst, um was geht's wirklich? Und ich glaube, da kann man relativ viel aus diesem Kapitel rausziehen. Aber es wird ja auch wieder eindeutig klar, dass, das kann man, glaube ich, schon sagen, speziell wir im Westen einfach vielleicht fehlgeleitete Vorstellungen von dem haben, was uns glücklich macht. Also da gibt es ja dieses eine Kapitel mit dem unzufriedenen Studierenden, der depressive Millionär. Natürlich alles Sachen, was wir schon irgendwann mal gehört haben, aber wenn das halt dann auch mal wieder schwarz auf weiß liest, dass eigentlich die glücklichsten Menschen die sind, die viel Interaktion mit anderen Menschen haben und zusammen mit Leuten was erreichen, mit Menschen was erreichen, dann merkst du schon, dass das, was du vielleicht schon mal gedacht hast, einfach mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen ist.
Da hat es ja auch, das war mir nicht klar, dass die Studie schon so lange läuft, die Harvard-Studie seit 1938.
Wahnsinn, ja.
Wahnsinn, zur Frage, was ein glückliches und gesundes Leben ausmacht. Und das auch nochmal, wenn du so willst, denke ich mir, ja, weiß man doch.
Es ist ja, genau.
Es ist nicht Geld, es ist nicht Ruhm, nicht der IQ, sind auch nicht unsere Gene, sondern es sind gute menschliche Beziehungen.
Und trotzdem ist es auch da wieder, Entschuldigung, ist es wieder hart, schwierig oder mit Anstrengung verbunden, im Alltag sich das auch immer wieder bewusst werden zu lassen, weil Unternehmertum oder so, du versuchst trotzdem immer das Optimum, in welcher Art und Weise zu erreichen und dass man da dann einfach mal innehält, sei es durch so ein Buch oder durch diese Gedanken, das ist, glaube ich, nicht nur wichtig, sondern auch ganz entscheidend für einen selbst, also zumindest für mich.
Ja, für mich auch. Also dieses, ich habe das bei einigen vorherigen Büchern, wo das auch immer wieder mal Thema war, habe ich mir für mich wirklich immer noch mal überlegt, was ist Glück für mich? Also was bedeutet Zufriedenheit? Was ist, sie sagt es ja auch, Wohlbefinden. Das sich für sich klar zu machen, worum geht es mir und dann daraus natürlich, worum geht es in meinem Umfeld, gesamtgesellschaftlich, ist wichtig. Und das bringt sie ein Beispiel. Das hat mich erschreckt, muss ich mal sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird es einem dann über dieses Lesen auch sehr klar, dass es zum Beispiel in England jetzt seit 2018 ein Ministerium für Einsamkeit gibt.
Das ist schon Wahnsinn, wenn du sowas vorstellst. Und wie du sagst, menschliche Interaktion und gefühlt, vielleicht ist der Fokus da auch jetzt für einen selber mehr drauf. Gefühlt kriegst du immer mehr Studien, immer mehr Informationen, immer mehr Nachrichten mit, wo genau auf das kommen. Also ich habe das in letzter Zeit öfter gelesen, neueste Studie, dass Interaktion mit Menschen wichtig ist als alles andere, dass es auch gesundheitsfördernd ist und alles, alles, was man eigentlich insgeheim im Unterbewusstsein weiß, wird jetzt Stück für Stück immer mehr wissenschaftlich bewiesen. Und wenn man sich das mal vorstellt, eine Studie seit 1938, das sind... was das für ein Impact, was das für ein Datenvolumen hat. Und das ist absolut beeindruckend und ja, zum Nachdenken, dass man selber da auch immer wieder sich dran erinnert.
Ja, und ich habe in dem, also das war, ist jetzt nicht aus dem Buch, sondern letzte Woche in einem Workshop hat eine Teilnehmerin dann auch gesagt, das hat mich echt frustriert. Mit wem verbringen Patienten im Krankenhaus die meiste Zeit? Also wer ist am längsten im Raum über den Tag gesehen? Das sind die Putzmenschen. Also es ist kein Pfleger, kein Arzt, kein Gesundheit, die halt Wahnsinn. Und das auch, also deswegen finde ich das so wichtig, dass das England da drüber nachgedacht hat. Und es gibt ja bei denen das sogenannte Sozialrezept. Also du bekommst auf Rezept soziale Kontakte. Das finde ich einen irren, aber großartigen Gedanken zu sagen, hey, ich weiß, Einsamkeit ist eines der schrecklichsten Dinge, die du einem Menschen antun kannst. Also gucke ich, wie kann ich dir dabei helfen, dass du unter Leute kommst, dass du Begegnungen hast. Und das finde ich da auch nochmal. Also das berührt mich sehr.
Ist vielleicht auch nochmal, weil es ja dann doch wieder um Management-Insights gehen soll. Weil ein weiterer Punkt war doch auch so irgendwo so, man muss unterscheiden zwischen Erfolg und Macht. Und wenn man das zusammensetzt, dann komme ich halt, wir haben ja, glaube ich, in unserem letzten Buch auch gesagt, dass ein Unternehmen einfach ein soziales Gebilde ist und Gott sei Dank diese Hierarchien, Chef oben, Mitarbeiter weit unten, dass die sich immer mehr auflösen, weil Erfolg und Macht ist nicht das Gleiche. Und wie gesagt, wenn du auch irgendwo ganz oben bist, aber nur alleine agieren kannst, dann sind es genau diese Beispiele wahrscheinlich, wie von diesem unzufriedenen oder depressiven Millionär, wo es dann im Buch drin steht.
Das bringt mich jetzt aber wirklich nochmal auf den Gedanken, weil wir haben jetzt im Delphinet auch mehrfach letzte Woche die Diskussionen gehabt. Das ist, glaube ich, auch eine unternehmerische Verantwortung in der jetzigen Zeit, wenn die sozialen Kontakte leiden, weil wir wieder im Homeoffice sitzen, weil wieder irgendwie alles so unangenehm, so schrecklich ist, dass man für Momente der Begegnungen positiver Art wirklich sorgt. Dass man sagt, hey, und auch wenn es nur online ist, wir machen eine Happy Hour am Abend, wir machen irgendwie, treffen uns online oder wir treffen uns im Freien, wir gehen einfach mal spazieren im Team eine halbe Stunde statt einer Mittagspause oder während der Mittagspause, um dieses Miteinander wirklich zu feiern und zu fördern. Ich glaube, das ist im Moment so ein ganz wichtiger Punkt, den ich daraus ziehe, dass wir das bewusst leben sollten und müssen. dass die Begegnungen stattfinden.
Ja, aber das ist im Endeffekt, wie wir sagen, dass das immer mehr bewusst wird. Natürlich waren die letzten 2 Jahre da wie ein Brennglas für manche Entwicklung oder innersten Bedürfnisse des Menschen, sage ich jetzt mal. Wie wir es eben, wie gesagt, beim letzten Buch besprochen haben, für mich ist immer noch eine der tollsten Möglichkeiten, wenn man es schafft, auch in einem Unternehmen so eine Gemeinschaft hinzubekommen. Weil wenn man diesen gemeinsamen Zweck verfolgt, zusammen was erreicht für gewisse Kunden oder auch für sich selber, dann ist das einfach was, wo in unserer DNA, glaube ich, auch drin liegt. Zusammen was zum Erreichen und dadurch eine Bedeutung. Das war ja, glaube ich, auch im Buch irgendwo eine der größten Probleme oder Ursachen für Depressionen oder Probleme sind die Bedeutungslosigkeit. Ja, das wird jetzt alles immer mehr bewusst und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung gerade.
Ja. Weitere Punkte, die sie zum dynamischen Denken noch bringt, da hat sie mir natürlich aus dem Herz gesprochen. Also eins muss ich sagen, sie hat ja immer wieder 3 von hier und 3 von da. Also alles war in so einer Dreierlogik. Ich weiß nicht, ob das ein Tick von ihr ist. Das war irgendwann sehr anstrengend. Ich habe immer den Faden verloren, in welcher Dreierkombination. Da muss ich mal sagen. Also auch das, wie sie dann die Kapitel da benennt. Und jetzt ist hier Rezept Nummer 1 und dann ist hier Chance Nummer 2. Ich hab mich echt verlaufen ab und zu mal.
Das lag mir auch so bei der Vorbereitung für unseren Termin heute. Ich habe es nochmal so überblättert und dann habe ich gedacht, okay, wo ist jetzt der erste oder der dritte Punkt? Oder
ja, also so irgendwann mittendrin schreit sie das N Nummer 2 und ich, was war denn N Nummer 1 nochmal? Da hat sie eine ab und zu mal aufs Glatteis geführt. Aber auch das gehört ja zum dynamischen Denken. Dann denkt man halt nochmal nach. Funktioniert. Jedenfalls das erste, das ist N Nummer 1, das habe ich mir gemerkt. Neugier. Also wenn wir dynamisch denken wollen, dann ist Neugier eine der wichtigsten Zutaten und das spricht mir aus dem Herzen. Ich bin ja ein neugieriger Mensch.
Ja gut, das kann man jetzt natürlich, wenn man jetzt vom Eingang des Buches, wo man gesagt hat, der Mensch, Gewohnheitstier, wie wir es ja gesagt haben, weil Ressourcen schon und hat bis hierhin gereicht, da ist ja Neugier genau das auf der anderen Seite der Skala. Aber ich glaube, ohne das jetzt irgendwo wissenschaftlich zum Beweisen, ohne Neugier geht es nicht, dass wir eben auch wenn wir es jetzt wiederholen, gerade jetzt die neuen Herausforderungen irgendwo zusammenstemmen können, weil es sind einfach Sachen, wir stehen vor Sachen, die man sich so nie vorstellen konnte und ohne gewisse Neugier, auch für neue Lösungswege, wird es nicht funktionieren.
Und da ist die wichtige Erkenntnis auch wieder aus dieser Neurobiologie, dass neugierig sein, also neues Lernen, löst bestimmte Prozesse im Hirn aus. Und das, warte mal, den einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Im Gehirn wärmt das Wollensystem, also wenn wir neugierig sind und Informationen wollen, dann wärmt dieses Wollensystem quasi das Gedächtnissystem auf. Neugier bringt uns in den Schwung, weil wir auch, wenn wir in einem neugierigen Zustand sind, Dinge besser aufnehmen, auch links und rechts am Rand aufnehmen, nicht nur auf das eine Thema, das wir uns gerade vorgenommen haben. Und es bleibt auch besser haften. Also das fand ich nochmal schön, immer neugierig zu sein.
Oh, das liest du ja immer wieder und ich bin jetzt wirklich kein Neurobiologe, aber wenn du über was nachdenkst, von mir aus auch meditierst oder neue Sachen lernst, neue Sprachen lernst, was das ja, ob ich es jetzt fachlich richtig wiedergibt, für Synapsenfeuerwerke abfeuert und neue Verbindungen im Gehirn schafft, dann ist es ja wie ein selbstlernendes System. Je mehr du da in diese Beziehung machst, desto weiter kommst du auch mit diesem Denken. Und mir geht's wie dir, ich bin auch neugierig und nicht umsonst berät man, glaube ich, auch solche Bücher heute.
Ja, genau. Und in dem Kapitel, das habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben, da hatte ich einen echten Plop-Moment, beschreibt sie bleibt da auch, diese Plop-Momente. Also das eine ist, das kannte ich schon, dieses Frag nach dem Wofür, nicht nach dem Wogegen, also die positive Seite sehen, das finde ich noch, das war mir jetzt sehr geläufig. Aber nochmal diese Frage, frag dich, was verbindet uns, statt was trennt uns? Und da hat sie ein Beispiel gebracht, da hat es bei mir ratter, 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 plop gemacht, nämlich, wir reden ständig über die Umweltkrise und die Klimakrise. Jedes Land hat seine Meinung, wie es damit umgeht, aber dadurch, dass wir es Umweltkrise nennen, reden wir von etwas außerhalb von uns.
Genau, jetzt weiß ich ja.
Und zu sagen, das ist für mich mindblowing, zu sagen, in Wahrheit ist es eine Menschenkrise, weil es geht um unsere Existenz und die Erde wird sich irgendwann mal schütteln, wenn es uns nicht mehr gibt und dann gibt es irgendeine andere Spezies. Also der Umwelt ist es eigentlich völlig wurscht, was wir da treiben. Es geht um uns und dieser Perspektivwechsel bringt einen auf ganz anderes Miteinander und auf eine ganz andere Ebene, um damit umzugehen. Also wow, das war für mich die Highlight-Erkenntnis in dem Buch.
Also hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen her, aber
Ja.
wo ich das gelesen habe, da ging es mir komplett wie dir, Angela. Das war wirklich, wo du dachtest, ja, weil sie beschreibt es ja vollkommen richtig. Umweltkrise ist irgendwas außerhalb von uns, aber dass es eigentlich um uns geht. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass wenn mal wirklich der große Schlag kommt, wie du sagst, die Erde schüttelt sich, aber uns wird es halt dann nicht mehr geben. Und das bewusst zu werden. Und weil du das auch eingangs gesagt hast, diese, ich glaube, drei Fragen, die wir richtig stellen sollten, eben nicht wogegen, sondern wofür, sondern und was nicht was trennt uns, sondern was einigt uns und nicht immer in Problemen reden, sondern in Lösungen denken. Das sind auch so drei Sachen, die haben sich bei mir eingebrannt und die habe ich auch runtergeschrieben und zur Erinnerung immer wieder platziert bei mir.
Ja. Und was ich aber noch mal gut fand, also ich muss ja gestehen, also natürlich diesen Spruch, es geht um Lösungen, nicht um Probleme, bis hin zu Problem darf man gar nicht sagen als Wort, böse, böse. Das hat mich ja schon ein bisschen genervt, so nach dem Motto, ja, wir haben Probleme, hallo? Man muss doch auch mal über Probleme reden können, ohne dass man gleich gemaßregelt wird, dass das jetzt einen runterzieht und in die falsche Richtung geht. Da fand ich es nochmal sehr schön. Also es ist ja auch nochmal, glaube ich, ein ganzes Kapitel über die Bedeutung von Worten, also wirklich Worten, das ist unglaublich wichtig. Aber an der Stelle sagt sie ja, na ja, klar, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Das heißt aber nicht, dass jemand, der über Lösungen redet, das Problem negiert. Im Gegenteil, du kannst ja nur über Lösungen reden, wenn du ein Problem erstmal hast. Also es wird weder schön geredet noch ignoriert, sondern den Satz habe ich mal aufgeschrieben, den fand ich so schön formuliert. Im Gegenteil, er nimmt sie ernst und adressiert sie in der bestmöglichen Form. Also jemand, der Lösungen sucht. Und
Wobei,
das
ja,
fand ich.
voll bei dir muss ich gerade schmunzeln, weil einer der letzten Sätze oder Kapitel war ja auch, hat es irgendwie geheißen, alles ist relativ. Und weil du sagst, du warst da fast eher darüber verärgert, dass man nicht auch mal in Problemen reden darf. Und auch, ich glaube, da sieht man es auch, das muss man alles relativ sehen, was sie da gesagt hat. Natürlich sind das drei Sätze mit diesen nicht trennen, sondern einigen Lösungen, Probleme. Das kannst du ja auch in jeden Glückskeks irgendwo rein oder rausziehen, sage ich jetzt mal. Bloß, das ist ja halt einfach nochmal so auf kleinen Zeilen bewusst zu werden. Es steckt ja bei jedem in uns drinnen, dass wir sagen, okay, klar, wir können über Probleme reden, aber irgendwann bringt es nichts, wenn wir nicht zu Lösungen kommen. Und ich glaube, das ist das zum Relativieren, zum sagen, ja, Probleme gibt's, aber wenn wir in Lösungen denken, dann wird sich auch wieder, dann verknüpfen sich Sachen, die sich vielleicht nicht verknüpfen, wenn wir nur bei den Problemen hängen bleiben.
Toller Gedanke, den sie da ausführt. Also das war das N Nummer 1, war Neugier. Dann kommt das zweite N für dynamisches Denken. Das fand ich vom Begriff her, hat mich das erstmal ein bisschen irritiert, weil N wie Naivität, denke ich mir, naja, naiv, was hat das jetzt hier in dem Buch zu suchen? Das sind ja eher so Menschen, die so ein bisschen blauäugig durch die Welt gehen und jetzt böse gesagt von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Aber wie sie es dann beschreibt, sehr einleuchtend, einfach so diese Herangehensweise an die Dinge, nicht einfach zu sagen, ist so, sondern warum ist es so? Einfach hinterfragen. Da kommt sie ja mit dem kritischen Denken. Und das ist natürlich super cool. Da hat sie auch diesen einen Zitat von John Allan Paulo: Ungewissheit ist die einzige Gewissheit, die es gibt. Sehr, sehr cool.
Das haben wir eben auch nochmal im Nachgang, ich habe auch so aus dem Nähkästchen geplaudert, so ein selber gebundenes Buch, wo ich die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus Büchern runterschreibe. Und das ist dann, steht jetzt da mittlerweile auch drin, weil wir ja vorher auch gesagt haben, unser Gehirn ist auf Sicherheit bedacht. Klar, auf der einen Seite gibt es eigentlich nichts mehr, was uns wirklich lebensbedrohlich werden kann. Und auf der anderen Seite ist aber auch, was ist denn noch sicher? Also das sich bewusst zu werden, dass wir nach etwas schauen oder etwas haben wollen, was es de facto einfach gar nicht gibt, das relativiert auch wieder viel von den Problemen, die wir uns wieder teilweise selber machen mit unserem statischen Denken.
Und da einfach zu hinterfragen und ganz großes Kino. Sie bringt ja dann die Themen beim Thema Kommunikation, die drei Ebenen, persönlich, medial und gesellschaftlich. Und bei diesen naiven Hinterfragen oder mal, ich sag mal, kritischer hingucken, hat sie ja bei der medialen Kommunikation den Tipp gegeben, wie kann ich Fake News erkennen? Weil das gehört ja dazu, wenn ich nicht sofort alles immer glauben will, muss ich ja irgendwie einen Filter für mich haben, um zu erkennen, was ist denn jetzt Wirklichkeit oder was wird mir nur vorgespielt. Und ich weiß nicht, ob du das Spiel gemacht hast, Bad News, das sie da empfiehlt.
Ich habe es mal angefangen, ich wusste es ehrlich gesagt gerade gar nicht, auf was du hinaus wolltest, aber jetzt, weil ich habe es mal angefangen, das war, wie hast du vorher gesagt, auch mindblowing. Wenn man da mal loslegt, dann sieht man schon, was Worte, was Kommunikation und auch gewisse Formate, nenne ich es einfach mal neutral, für Macht über uns haben oder haben können, sage ich jetzt mal.
Und also für alle Hörer, das Spiel heißt Bad News. Ich mache das auch in die Shownotes. Ich habe es durchgespielt. Ich habe alle Abzeichen bekommen. Und es geht einfach darum, du bist der Bad Guy im Internet, der jetzt mit einem Twitter-Account anfängt und per Fake News versucht, so viele Follower zu bekommen wie möglich. Und es werden die Mechanismen eben aufgezeigt, wie kriegt man das hin? Es muss die richtige Mischung, und das ist das Wichtige, aus Glaubwürdigkeit und Spielen mit Emotionen haben. Das wird einem da dermaßen klar, was da draußen abgeht. Also man kriegt eine Gänsehaut dabei und lacht gleichzeitig, weil das Spiel so, also weil diese die Kommunikation in dem Spiel, der Typ, mit dem du redest, ist kein Typ, ist irgendwas Programmiertes, aber das ist so amüsant.
Naja,
Sehr, sehr.
wenn es du da schon Auszeichnung bekommen hast, dann bist du ja spätestens jetzt Fall für Trumps Wahlteam oder für
Aber
Russia Today, wenn
herrlich.
du sowas machen
Also wenn mich
kannst.
jemand braucht, hier politisch mitspricht. Aber, und das finde ich ja das Spannende, wenn ich dann sowas lese, da ist mir dann eingefallen, Mensch, ich weiß nicht, ob du den Giga-Renzer kennst, wahrscheinlich.
Nee.
So ein deutscher Psychologe, der hat mal tatsächlich den habe ich zum ersten Mal gehört auf dem DATEV-Kongress, der aufklärt, warum und wie Statistiken funktionieren und wie sie lügen. Und der hat jetzt ein neues Buch, habe ich mir sofort bestellt, noch nicht gekauft. Klick, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle behalten. Genau über diese Themen. Gerd Gigerenzer, alles von dem großartig zu lesen.
So, dann sag's ich jetzt bitte in die Shownotes reinpacken, dass ich auch
Unbedingt.
weiß.
Unbedingt. Ich weiß nicht, ob es das erste Buch, aber das habe ich gelesen, heißt Risiko. Und der unterscheidet eben, wann sind Bauchentscheidungen richtig oder gut und wann sollte man sich auf seinen Verstand verlassen. Ganz tolles Buch. So, aber wie gesagt, hier durch dieses Bad News wird nochmal klar, wie diese Medien Welt funktioniert. Und was ich nicht wusste, sie schreibt ja, im September 2020 hat sogar die WHO mit 8 weiteren Hilfsorganisationen alle Mitgliedstaaten aufgerufen, aktiv gegen die Infodemie innerhalb der Corona-Pandemie vorzugehen. Das finde ich, gab einige Länder, die dann auch wirklich tatsächlich gehandelt haben.
Ja, aber ich glaube, das passt ja auch zu einem der Punkte, die wir eingangs diskutiert haben, dass es teilweise wirklich schwer und anstrengend ist, sich in diesem ganzen Flut von Informationen wirklich objektiv, das soll jetzt kein Widerspruch zu vorher sein, aber einfach wirklich die richtigen Informationen rauszupicken und mal hinter eine und in dem Fall ja vermeintlich Meinung zum Schauen, was die Fakten da dahinter sind. Und ich glaube, die ganze Thematik, die letzten 2 Jahre, die kann und braucht man auch nicht mehr aufmachen, aber einfach auch gewisse Zahlen in ein Verhältnis wieder zum Setzen, einfach Relationen zum Sehen. Und das ist unglaublich schwierig. Und um ehrlich zu sein, wünschen wir da teilweise auch von Medien manchmal ein bisschen mehr, wirklich in dem Fall Blickwinkel, nennen wir es jetzt einfach mal, oder einfach noch tiefer gehende Informationen und nicht so reißerisch mit ein paar Zahlen um sich zum Schmeißen, die per se erstmal Angst erzeugen.
Ja, und diese typischen Clickbait-Überschriften,
Ja.
furchtbar. Also das rechne ich hier auch hoch an im Buch, weil sie beschreibt es an einer Stelle, Fake News, allein dadurch, dass du sie irgendwo benennst, abdruckst, selbst unter den besten Absichten, werden sie glaubwürdiger, je öfter du was liest. Deswegen verzichtet sie bewusst auf alle Studien oder sagen wir Medienberichte, die Fake News beinhalten. Das fand ich sehr cool von der Konsequenz.
Gehört es vielleicht nicht unmittelbar dazu, aber da gibt es ja auch diese Systematik oder diese Strategie vom Framing. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Auch wieder, ohne jetzt auf ihn rumtrampeln zu wollen, was für ein Wortspiel. Aber der Donald Trump, der hat es ja par excellence, Entschuldigung, Donald Trump hat es ja par excellence gemacht, indem er am Anfang hat er gesagt, was der behauptet, das ist ja Wahnsinn. Und durch das immer wieder bringen, ist der Rahmen immer mehr in seine Richtung gerutscht und immer mehr haben es glaubt. Und das ist ja ein so Tool der Strategie, wenn du das mal dir bewusst wirst, dann kannst du ganz anders damit umgehen.
Da bringt sie auch nochmal, das ist dann im Bereich Kompetenzrezept, sehr cooles Zitat. Sie hat es von Twitter, also da gibt es jetzt keinen Menschen dazu, aber ich finde, das kommt auch in mein Sprüchebuch. Intelligenz ist die Fähigkeit, den Raum des Nichtwissens nicht mit Vorurteilen zu füllen, sondern mit Neugier. Ganz
Sehr gut, ja. Sehr cool.
Und was ich da witzig oder spannend fand, dass zum Beispiel in Finnland im Matheunterricht Schüler lernen, wie leicht es ist, mit Statistiken zu lügen.
Aber wie du sagst, nicht nur witzig, ich finde das sowas von genial und ohne die Diskussion aufzumachen, ich glaube, aufmachen zu wollen, aber ich glaube, wir können viel gerade in vielerlei Hinsicht von den skandinavischen Ländern auch lernen. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir wollen immer das ganze Schlechte oder das von den Leuten weghalten. Aber wenn man bewusst und irgendwo in einem Kapitel geht es ja um spielerisch lernen, wenn man spielerisch solche Sachen lernt, wie du jetzt sagst mit den Bad News, dann trichtet das sich bei dir ein und dann bist du da, hast du neue Skills, die du auch gegen diese Entwicklungen verwenden kannst. Und da sollten wir viel offener sein, solche Sachen auch anzusprechen, dagegen auch vorzugehen, aktiv.
In Finnland gibt es das halt in der Schule, das gibt es bei uns, glaube ich, im Moment nicht in der Schule, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Mein Tipp dann an alle, die sich damit auseinandersetzen oder mit ihren Kindern das mal diskutieren wollen. Auch da gibt es ja spannende Bücher. Also ich habe mir jetzt eins rausgesucht, So lügt man mit Statistik von Walter Krämer. Warum Hunde häufiger Männer beißen, heißt da ein Kapitel. Sehr schön. Sowas kann man mit seinen Kindern ja mal besprechen. Also sowas ist ja auch, muss man jetzt nicht immer auf die Schule warten. Ja, an der Stelle finde ich das auch ganz, ganz pfiffig. Was mich aber auch nochmal in einem der Kapitel, finde ich, da geht es um gesellschaftliche Kommunikation, richtig gut gefunden habe, ist mehr vielleicht zulassen. Also es hilft uns, wenn auch Politiker oder Menschen, die schon unglaublich klug, schlau und Experten sind, aber immer noch mal dazu sagen, ich könnte mich auch irren. Wenn das mal eine gesellschaftlich akzeptierte Aussage wäre, ich glaube, dann wäre man ein richtiges Stück weiter.
Ich wollte gerade sagen, dann hätte sich, glaube ich, ganz, ganz viel zum Besseren gewandelt. Weil das heutzutage auch mal Schwächen eingestehen oder Fehler eingestehen, das ist ja, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass es nur in bestimmten, nennen wir es jetzt mal Berufssparten, immer noch ein No-Go ist, weil das sage ich auch, wenn ich jetzt sage wahres Leben, dann soll es sich nicht polemisch anhören. Aber ich finde, heutzutage ist es kein Problem im Unternehmen, bei Freunden oder wo auch immer, zum sagen, man hat Fehler gemacht oder kannst du mir helfen? Und ich weiß es nicht sicher. Ich glaube, es geht mir doch irgendwo in die Richtung. Aber es ist viel gehypt von Medien, von Politikern, dass man da immer die einzig wahre Antwort haben muss oder das gibt es einfach heutzutage nicht mehr. Und ich glaube, das ist in der Gesellschaft schon viel mehr ankommen, als man uns glauben machen will, sage ich jetzt mal. Vielleicht eins nur ganz kurz, Angela, weil du vorher auch gesagt hast mit Finnland und dass es so tolle, sag mal, Lösungen auch gibt, das komme ich nicht umher. Kennst du Squirrel News oder Korrektiv, das Journalistennetzwerk?
Nee, kann ich nicht.
Wirklich für jeden Hörer, ich denke ja, dass die Hörer, die uns hier zuhören, auch offen für solche Sachen sind. Squirrel News ist ein Journalistennetzwerk, würde ich es mal bezeichnen, die gegen diese ständigen Bad News vorgehen und immer nur Good News bringen. Also es ist ein toller Newsletter, kommt zwei, dreimal in der Woche, wo halt einfach News kommen, wo tolle Entwicklungen gesellschaftlich vonstatten gehen. Super
Cool.
toll zum Lesen und Korrektiv ist aber, ja, wie der Name eigentlich sagt, das Journalistennetzwerk, das gegen Fake News korrigieren vorgehen will. Beides ist ganz, ganz toll und auf alle Fälle unterstützenswert.
Ja, super. Dann schick mir das, kommt in die Shownotes, auf alle Fälle. Wunderbar. Du, wir sind schon zeitlich wieder
Ja, ich
voll
sehe es.
kurz vor der Stunde. Hast du noch abschließend, was du den Hörern mitgeben willst?
Abschließend, also zuerst mal, aber das kann man am Ende auch nochmal, es hat natürlich wie immer riesen Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen. Absolut tolles Buch, absolut empfehlenswert. Für mich war es so ein bisschen eine Zusammenfassung von vielen anderen Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wo man einfach zum einen eine gewisse Nüchternheit wieder bekommt, ein gewisser Relativismus im positiven Sinne, dass viele Sachen nicht so schlimm sind und viele Sachen einfach auch behoben werden können, wenn wir uns dazu bereit erklären und einfach selber, jeder für sich selber ein bisschen aus seinen alten Denkmustern raustritt. Und das war das tolle, inspirierende an diesem Buch.
Und ich kann dir ja nur voll zustimmen und schließe hier mit ihrem Abschluss die 3F, die entscheidende Frage, was kann ich tun, fasst sie dann nochmal unter den 3F zusammen. Fokus, was ist mein Ziel im Leben? Forceful im Sinne von Kraft und Durchhaltevermögen, wie möchte ich handeln? Und das finde ich so niedlich, weil sie hat halt nach einem F gesucht.
Richtig, ja. Ich weiß, was jetzt kommt.
Gleichgewicht, jedenfalls Füße oder zu Fuß. Also wie will ich, wie wollen wir leben? Und weil sie sehr bewegtes Leben hat im Sinne von tatsächlich Bewegung und Sport, hat sie die Füße hier als Bild gewählt. Finde ich aber sehr schön. Und als Frageliebhaberin finde ich, es ist dann ein super Abschluss für unseren Podcast. Ich sage danke, Peter. Wie immer ein Fest und auf alle Fälle, das war nicht das letzte Buch von uns beiden.
Ich freue mich schon. Vielen, vielen Dank, Angela. Alles Gute.
Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.